Unser Thema heißt heute, fortlaufend zu unserer Predigtreihe, mehr Leben leben über den Philipperbrief, neue Freundschaften. Der Hauptunterschied zwischen einem Leben auf dem Land und einem Leben in der Stadt ist folgendes. Oder einer der Hauptunterschiede. Leben in der Stadt ist Leben unter Freunden im Gegensatz zu Leben mit der Verwandtschaft. In Klein- und Mittelstädten bis ungefähr 100.000 Einwohner, sagen die Soziologen, bewegt sich das eigene soziale Netzwerk hauptsächlich innerhalb der Ursprungsfamilie und den alten Schulfreunden und so. In Großstädten gibt es logischerweise einen relativ hohen Prozentsatz an Leuten, die zugezogen sind, die von ihrer Ursprungsfamilie weit weg sind. So kann man sagen, je größer eine Stadt ist, desto mehr gilt Leben unter Freunden, desto mehr ersetzen Freunde die Funktion der Familie. Ich denke, das gilt auch für unsere Gemeinde. Wir können mal einen kurzen Test machen. Wer von euch ist so richtiger, echter Ur-Hamburger hier geboren? Mal Hand hoch. Naja, das... Und wer ist hier nach Hamburg, echter Wahl-Hamburger durch die Arbeit, durch das Studium, durch die Liebe hier in die Stadt gespült worden und ist weit weg von seiner Family? Es ist typisch. Vielmehr ich auch, natürlich, logisch. Jeder Mensch, das ist typisch, jeder Mensch braucht ein emotionales Umfeld, ein Netzwerk an Leuten für kleinere Dienstleistungen und so weiter. Ohne das können wir Menschen gar nicht leben. Wer nun in eine neue Stadt zieht, muss sich ein Netzwerk aufbauen, das seine Familie ersetzt. Ein Netzwerk von Freunden. Und der springende Punkt dabei ist jetzt, der springende Punkt ist, im Unterschied zur Familie werden Freunde ausgesucht. Und das Kriterium dabei ist, ich suche mir Leute, die so ähnlich sind wie ich. Das Kriterium der Wahl und das Kriterium Leute, die so ähnlich sind wie ich. Deshalb gibt es in den großen Städten, die Soziologen sagen, Milieus, Cluster von Gleichgesinnten. Weil also nicht in erster Linie danach gefragt wird, wer wohnt denn noch so mit mir in meinem Studentenwohnheim oder in meinem Mietshaus, sondern in erster Linie danach gefragt wird, welche Leute ticken so ähnlich wie ich. Deshalb erstreckt sich das eigene soziale Netzwerk auch über die ganze Stadt. Eine Studie hat herausgefunden, dass bei Großstädtern 92% der Freunde außerhalb des eigenen Stadtteils wohnen. Und dass die durchschnittliche Entfernung zwischen eigenem Wohnort und dem Wohnort der Freunde innerhalb der Stadt ungefähr 10 Kilometer beträgt. Deshalb ist Facebook so erfolgreich. Ohne Facebook, ohne Mobiltelefone lassen sich die eigenen Sozialkontakte ja kaum noch managen. Man trifft sich eben in einer Stadt nicht zufällig, sondern per Statusmeldung auf dem Handy oder indem man sich über das Mobiltelefon verabredet. So läuft es in der Stadt. Das ist ein wichtiger Unterschied zwischen Stadt und Land. Das ist Großstadt. Und wer nicht so aufgewachsen ist, dem fällt das oft schwer. Der kapiert das auch gar nicht, warum das so sein muss. Eine große Herausforderung. Großstadt also Leben unter Freunden. Wenn unser Thema heute heißt neue Freundschaften, dann ahne ich also, dass das ein ziemlich relevantes Thema ist für uns hier im urbanen Kontext. Freunde gewinnen ist die stille Aufgabe eines jeden, der in eine Stadt zieht oder in einer Stadt lebt. Und wir merken, wenn wir an uns selbst denken, dass das gar nicht so einfach ist. Gar nicht so einfach, gute Freunde zu finden, das zu managen, so im Arbeitsalltag. Deshalb möchte ich dazu heute ein paar Gedanken sagen, und zwar von der Bibel her. Im Johannesevangelium lesen wir etwas Erstaunliches. Wir lesen da, dass Jesus seine Jünger, die er berufen hat, Freunde nennt. Das ist irritierend und ungewöhnlich, auch in der Bibel. Es kommt eigentlich nur an dieser einen Stelle im Johannesevangelium vor, dass Jesus seine Freunde oder seine Jünger nicht Jünger nennt oder Diener oder Schüler, sondern Freunde. Freunde heißt, das ganze Gefälle ist weg. Gott, Jesus, begegnet uns auf Augenhöhe und nennt seine Jünger Freunde. Das sind Freunde. Das hat mit dem zu tun, was wir vor 14 Tagen gehört haben beim letzten Church Brunch. Darüber haben Friederike und Michel Walter gesprochen, über diesen Abschnitt Philipperbrief Kapitel 2, 1 bis 11. Das ist ja auch wieder kein Zufall, dass dieser Abschnitt direkt vor dem Abschnitt steht, wo es um Freundschaften geht. Nichts in der Bibel ist Zufall. Und das auch nicht. Und in diesem Abschnitt, wo, also ne, letzter Church Brunch, da ging es darum, dass Jesus, der Sohn Gottes, vom Himmel herabsteigt, sich selbst erniedrigt, den Menschen ganz Mensch wird, ihnen als Mensch begegnet, menschlich, freundlich und sie zur Freundschaft Gottes einlädt. Die, die da waren, erinnern sich, die hatten hier so eine Leiter aufgebaut, wo Jesus herabgestiegen ist. Und wenn er unten ist, begegnet er uns Menschen freundlich. Und der Schlüsselsatz, der in der Bibel steht und der gesagt wurde, so sollt ihr auch gesinnt sein, so wie Jesus, den anderen, unsere Mitmenschen, höher achten als uns selbst und uns freundlich begegnen, menschlich, als Mitmenschen, auf Augenhöhe. Theologisch gesprochen, es ist Teil der Erlösungstat von Jesus am Kreuz, dass er die Feindschaft, die Entfremdung zwischen Gott und zwischen uns Menschen zur Auflösung gebracht hat. Mit anderen Worten, durch Jesus wird Feindschaft und Entfremdung zur Freundschaft. Jesus nennt uns Freunde. Jesus nennt uns Freunde Gottes. Und als solche können wir auch unseren Mitmenschen als Freunde begegnen. Indem Jesus uns Menschen höher achtet als sich selbst, wird er uns Menschen ganz Mensch. So sollen wir auch gesinnt sein. Wenn wir nun Freunde gewinnen wollen, geht es nicht darum, Freunde für uns zu bekommen, sondern dass wir selbst anderen Freund sind und ihnen als Freunde begegnen. So wie Jesus. Ich sag's nochmal, wenn wir Freunde gewinnen wollen, wenn wir uns fragen, wie wir Freunde gewinnen, geht es nicht darum, wie wir Freunde für uns gewinnen, sondern wie wir selbst Freunde, gute Freunde für andere sein können. Dazu möchte ich jetzt anhand des Bibeltextes für heute ein paar Gedanken sagen. In diesem Bibeltext geht es um die Freundschaft zwischen Paulus, Apostel Paulus, und zwei Männern namens Timotheus und Epaphroditus. Heißt so. Und den Text wird Eva jetzt vorlesen. Wenn alles geklappt hat, sehen wir uns sogar an der Wand. Na, super.
Also ich lese aus dem Philipperbrief die Verse 19 bis 30. Ich hoffe im Vertrauen auf Jesus den Herrn, dass ich Timotheus bald zu euch schicken kann. Ich möchte gern erfahren, wie es um euch steht, damit auch mir das Herz leichter wird. Ich habe sonst niemand, der so zuverlässig ist und sich so selbstlos wie er um euch kümmern wird. Die anderen kümmern sich alle nur um ihre eigenen Angelegenheiten und nicht um Jesus Christus und seine Sache. Ihr wisst, wie bewährt er ist. Ihr habt selbst erlebt, wie er sich mit mir zusammen für die gute Nachricht eingesetzt hat. so wie ein Sohn dem Vater zur Hand geht. Ihn also hoffe ich, euch schicken zu können, sobald ich sehe, wie mein Prozess ausgehen wird. Aber im Vertrauen auf den Herrn rechne ich sogar damit, dass ich euch in Kürze selbst besuchen kann. Es erschien mir notwendig, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken, meinen Bruder, Mitarbeiter und Mitstreiter. Ihr hattet ihn zu mir geschickt als Überbringer eurer Gabe, mit der ihr meinem Mangel abhelfen wolltet. Jetzt aber sehnte er sich so sehr nach euch allen und war in Sorge, weil ihr von seiner Krankheit gehört hattet. Es stand tatsächlich schlimm um ihn, er war dem Tode nahe. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt und nicht nur über ihn, sondern auch über mich. Habe ich doch schon Kummer genug. Umso schneller schicke ich jetzt Epaphroditus zu euch, damit ihr euch freut, ihn wohlbehalten wiederzusehen und ich selbst eine Sorge weniger habe. Empfangt ihn als Bruder und nehmt ihn voll Freude auf. Solchen Menschen müsst ihr Achtung entgegenbringen. Denn beim Einsatz für Christus wäre er fast zu Tode gekommen. Er hat sein Leben gewagt, um mir den Dienst zu leisten, den ihr selbst mir nicht leisten konntet.
Vielen Dank. Meine Predigt hat 8 Punkte. aber eigentlich ist nur ein Punkt, nämlich letztlich nur Illustrationen dafür, was es bedeutet, anderen ein guter Freund zu sein. Ein paar Gedanken aus diesem Text. Ihr müsst euch nicht alle merken, aber vielleicht ist so ein Gedanke dabei, den ihr euch gerne mitnehmen wollt, wo ihr sagt, ja, ist eigentlich eine gute Idee, der bleibt hängen. Also ich predige modulhaft, man kann jederzeit aussteigen, sich einen Gedanken mitnehmen, seinen Gedanken nachgehen und ein bisschen später wieder einsteigen, also kein Problem. Fühlt euch ganz frei und nehmt euch aber was Gutes mit. Mein erster Punkt. Interesse zeigen. Paulus schreibt in diesem Philipperbrief: Ich möchte gern erfahren, wie es um euch steht. Paulus zeigt ein echtes Interesse am anderen, an den Leuten da in Philippi. Erfolgreiche Smalltalker reden nicht dauernd von sich selbst und sind nicht nur an dem, was sie selbst interessiert. Es nervt. Sondern gute Freunde sind am anderen wirklich interessiert. Geben dem anderen das Gefühl, du und wer du bist und was du machst, das ist interessant. Das fühlt sich gut an, wenn ein anderer einem so ein Gefühl gibt. Ihr wisst das. Es fühlt sich gut an, wenn man das Gefühl hat, der andere ist wirklich an mir interessiert. Der findet das, was ich mache, spannend. Es fühlt sich toll an. Das ist eine Haltung. Das ist eine Haltung, den anderen wichtiger und interessanter zu nehmen als mich selbst. Das ist diese Jesus-Haltung. Das hat Jesus zum Beispiel damit gemeint, was es bedeutet, den anderen höher zu achten als mich selbst. Nicht dauernd von mir zu reden, sondern zuzuhören. Da muss man zuhören können. Frage stellen und dann zuhören und echt Interesse zeigen. Das könnte so eine erste Anregung sein, Freunde zu gewinnen, hier vielleicht im Gottesdienst oder woanders, wo ihr euch bewegt, an der Uni, jetzt hat die Uni ja begonnen, interessiert zu sein am anderen. Eine erste Anregung. Zweite Anregung, zuverlässig sein. Paulus schreibt, was er an Timotheus so schätzt, ist, dass er zuverlässig ist. Offenbar ist Unzuverlässigkeit und Unverbindlichkeit nicht nur so eine postmoderne Seuche, sondern gab es schon damals. Wer Freunde gewinnen will, wer ein guter Freund sein will anderen gegenüber, muss ein Minimum an Zuverlässigkeit an den Tag legen. Unzuverlässigkeit macht Beziehungen kaputt. Ist nun mal so. Deshalb ist Treue so ein wichtiger christlicher Wert im Blick auf Beziehungen, nicht nur auf die Ehe, sondern auch sonst. Treue. In der Bibel steht so oft, Gott ist ein treuer Gott. Gott ist ein treuer Gott. Wir sollen das Wesen Gottes annehmen und treue Leute sein, zuverlässige Leute sein. Treue heißt, egal was kommt, keine Angst, ich stehe zu dir. Das griechische Wort, was da steht, was die Gute Nachricht-Übersetzung mit zuverlässig übersetzt, heißt auch lauter sein oder echt sein oder authentisch sein. Jeder von uns wünscht sich solche Freunde, oder? Die echt sind, die authentisch sind, die zuverlässig sind, auf die man, wo man das Gefühl hat, auf den kann ich mich verlassen. Da kann ich nachts mal anrufen. Lasst uns doch selbst solche Freunde sein. Lasst uns anderen solche Freunde sein. Dass wir tun, was wir sagen, dass wir halten, was wir versprechen. Andern so ein Freund, so eine Freundin zu sein, darum könnte es gehen. Kann man mal ausprobieren. Noch so ein Punkt. Sich selbstlos kümmern. Sich ganz selbstlos kümmern. Paulus schreibt über Timotheus, ich habe niemand, der sich so selbstlos kümmert. Die anderen kümmern sich alle nur um ihre eigenen Angelegenheiten. Und über Epaphroditus schreibt er, dass er sich mehr Sorgen macht über die Sorgen, die sich andere machen über ihn, weil er nämlich krank ist, als über seine eigenen Sorgen, über seine eigene Krankheit. Wer Freunde haben will, darf sich nicht nur um seine eigenen Angelegenheiten kümmern. Da kann es nicht nur darum gehen, dass seine eigenen Ansprüche einer Freundschaft befriedigt werden, sondern der soll den anderen höher achten als sich selbst. Soll den anderen und seine Angelegenheiten höher achten als sich selbst und vielleicht mal eigene Dinge zurückstecken. Viele haben mich in der vergangenen Woche gefragt, was mit meinem Finger los ist und wie es denn geht. Am Donnerstag haben ein paar Leute bei einem Treffen dafür gebetet. Vielen Dank. Ihr seid tolle Freunde. Hat mir gut getan, dass ihr meine Angelegenheiten zu euren Angelegenheiten macht. So geht's. Es freut, es tut gut. Es tut gut. Und kann eine Freundschaft beginnen. Das ist überhaupt ein toller Gesprächseinstieg. Aber das ist echt. Am Montag muss ich zum Chirurgen und ich habe Angst. Also, selbstlos kümmern auch mal um die Angelegenheiten von anderen. Noch ein Gedanke. Gemeinsame Interessen pflegen. Paulus und Timotheus und Epaphroditus hatten ein gemeinsames Interesse, ein gemeinsames Anliegen, etwas, was sie unbedingt miteinander verbunden hat, und das war die gute Nachricht von Jesus, die gute Nachricht von der Liebe Gottes auszubreiten und sich dafür einzusetzen. Das war ihr Thema. Das war ihr Thema. Jede gute Freundschaft braucht ein gemeinsames Thema, etwas, was man gerne zusammen tut oder ja, ein Hobby, ein Sport, ich weiß nicht was. Und dass man das dann auch zusammen pflegt. Ohne das geht es nicht. Neue Freundschaften knüpfen hat viel damit zu tun, dass man auf gemeinsame Themen herausfindet. Was auch immer, dass man den gemeinsamen Sportverein, Fußballverein gut findet, miteinander leidet, wenn sie alle verlieren oder was weiß ich. Oder ein gemeinsames Steckenpferd hat und so weiter. Damit können Freundschaften anfangen, indem man das im Gespräch rausfindet, sich eingroovt und merkt, oh, etwas verbindet uns, was wir vorher nicht wussten. Freundschaften, die rund um die Gemeinde oder den Glauben entstanden sind, sind etwas ganz Besonderes, finde ich. Also ich muss das so sagen. Die Freundschaften, die ich geschlossen habe mit anderen gläubigen Christen, deren Herz für das schlägt, wo auch mein Herz für schlägt, nämlich das Reich Gottes, die Liebe Gottes, die Botschaft des Evangeliums, sind ganz besondere Freunde, sind meine besten Freunde. Ich wünsche mir das, dass hier in der Gemeinde solche Freundschaften entstehen. Also gemeinsame Interessen pflegen, entdecken und vielleicht gerade das, was uns am tiefsten berührt, herausfinden. Fünfter Punkt. Könnt ihr noch? Ja, geht noch. Paulus schreibt an die Gemeinde, dass er hofft, sie bald persönlich zu besuchen. Und mein nächster Punkt heißt, Besuche machen. Ich glaube, jeder findet es toll, wenn jemand sich aufmacht, um ihn zu besuchen. Ich glaube, findet jeder toll. Zumindest, wenn er vorher angerufen hat und sich angemeldet hat, dass man ein bisschen die Chance hat, die Wohnung klar zu machen. Aber dann findet es, glaube ich, jeder toll, wenn sich jemand aufmacht und sagt, ja, der besucht mich extra. Wie toll. Na, 10 Kilometer im Durchschnitt. Gar nicht so wenig. Kostet Zeit und so weiter. Jeder findet es toll, wenn er eine Party, gibt und hat Leute eingeladen und die Leute sagen zu und kommen auch. Und jeder ist genervt, wenn kurz vorher eine SMS kommt, du, ich schaff's leider irgendwie doch nicht. Heißt doch letztlich, anderes ist mir wichtiger als du. Schade. Gerade dann, wenn man vorher versprochen hat zu kommen. Ich habe gedacht, die Frage ist ja nicht nur, ob mir das was bringt, dass ich da bin. Es geht immer noch um eine zweite Frage, und zwar, dass es ja für andere schön ist, wenn ich da bin. Wir müssen immer bedenken, dass wir doch auch für andere wertvoll sind, wenn wir da sind. Gilt ja auch hier für die Gemeinde, für den Gottesdienst. Es geht nicht nur darum, ob ich es heute wichtig finde, dass ich da bin. Es geht immer auch darum, dass ich doch auch für andere wichtig bin, dass andere sich freuen, dass ich da bin. Besuche machen könnte so eine Anregung sein. Ich besuche dich mal oder wir verabreden uns auf einen Kaffee. Wie schön. Kann der Anfang einer Freundschaft sein. Noch ein Punkt. Gemeinsam kämpfen. In Vers 25 hier spricht Paulus über Epaphroditus als Bruder, als Mitarbeiter und Mitstreiter. Drei Begriffe in aufsteigender Reihenfolge. Bruder, Mitarbeiter und Mitstreiter. Gemeinsame Sympathie, gemeinsame Interessen und zuletzt gemeinsam für eine Sache gekämpft, gemeinsam gelitten, gemeinsam geweint, gemeinsam gehofft und gebangt. Einen meiner guten Freunde habe ich bei der Schwangerschaftsgymnastik kennengelernt, als unsere Frauen damals zum ersten Mal schwanger waren. Sympathisch fand ich ihn, weil er meine Witze witzig fand. Das tut nicht jeder. Aber das war mir gleich sympathisch. Er versteht irgendwie, er hat meinen Humor. Ja, das war vor 6 Jahren. Oder 7 Jahren. Stimmt, Schwangerschaft. Gut, aber mit einem berechnen. Die letzten 15 Monate, jetzt bis ganz vor kurzem, habe ich zusammen ein Büro mit ihm geteilt. Also ich war mit meinem Arbeitsplatz da in seinem Atelier. Und Mann, im September jetzt haben wir unsere Babys von damals eingeschult. Was haben wir in der Zeit und auch jetzt in diesen 15 Monaten, wo wir so dicht aufeinander waren, zusammen gelitten und gekämpft. Ich sage immer nicht, unsere Kinder sind eingeschult worden, sondern wir sind selbst eingeschult worden. Das auf die Reihe zu kriegen, ist gar nicht so einfach. Die Kinder haben im Schulalter, wissen, wovon ich spreche. 6 Jahre, wo wir geübt haben, gute Väter zu sein. 6 Jahre, wo wir Beruf und Familie irgendwie unter einen Hut bringen mussten. Was soll ich sagen? Gemeinsame Kämpfe durchgestanden, das schweißt zusammen, das stiftet Freundschaften. Paulus schreibt an einer anderen Stelle mal, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen. Das tun Freunde. Und so kann auch eine Freundschaft beginnen oder sich vertiefen, indem man Anteil nimmt an der Freude des anderen und Anteil nimmt an den Traurigkeiten und an den Niederlagen des anderen. Noch ein Gedanke. Paulus schreibt von den Sorgen Epaphroditus und davon, dass er sich nach seinen Freunden sehnt. Mein Punkt heißt, Gefühle zeigen. Männer, aufgepasst. Jetzt geht's an Eingemachte. Meine Frau bemängelt das auch immer an mir, dass es mir schwerfällt, meine Gefühle zu zeigen oder zu sagen. Wahrscheinlich hat sie damit recht. Männer und Frauen funken da ja so ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, das ist so. Aber ich muss sagen, ich fühle mich da auch manchmal ein bisschen missverstanden. Man muss auch zwischen den Zeilen lesen. Also das ist auch gegenseitig. Ein Beispiel wieder aus dem Büro mit meinem Schwangerschaftsfreund. Wir haben uns ja jetzt getrennt, einvernehmlich. Er hat, die sind umgezogen und er hat ja jetzt im Haus ein Büro und wir mussten uns verlassen. Manchmal telefonieren wir jetzt miteinander, wenn das Herz schwer wird. Und wir sagen dann so Sachen wie, es macht überhaupt keinen Spaß mehr ohne dich. In der Übersetzung, Mann Deutsch, Deutsch Mann heißt das. Du treuer, liebevoller Freund, ich vermisse dich so sehr. Bitte komm zurück. Voll die Liebesbekundung. Man muss es nur richtig verstehen. Ja. Er versteht mich. Gefühle zeigen und zwischen den Zeilen lesen. Mein letzter Punkt. Eine Freude machen. Man muss immer ein bisschen suchen, ne, wo Sandra das hochklickt, aber wir haben uns gut abgesprochen. Damit ihr euch freut. Damit ihr euch freut. Paulus sucht nach etwas, worüber eine Freude machen. Wer Freunde haben will, muss nett sein. Eine Banalität. Etwas Nettes sagen oder etwas Nettes tun, etwas Nettes schenken. Das Sprichwort sagt ja, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Kann was Einfaches sein, kann was Banales sein. Meinem anderen Freund habe ich zum Beispiel mal einen Dosenöffner geschenkt zum Geburtstag. Ich wusste, dass er einen braucht und dass er immer vergessen hat, einen zu kaufen. Und er war total gerührt, dass ich seinen Geburtstag nicht vergessen habe. Und die Frau bei Karstadt hat ein bisschen verdutzt geguckt, als ich sagte, können Sie mir das bitte als Geschenk verpacken? Aber war mir egal. Ihn hat's echt gefreut und hat's richtig gerührt. Ein Dosenöffner. Ein Kompliment, ein nettes Wort, eine nette Geste, ein, guck mal, habe ich gefunden und dabei habe ich an dich gedacht, schenke ich dir. Eine Freude machen. Wer Freunde haben will, sollte ein guter Freund sein und nett sein und freundlich. Das waren die 8 Punkte. Ich denke, durch diese Beispiele ist es ein bisschen klarer geworden, was ich meine. So paradox es klingt, wenn wir geben, bekommen wir etwas. Wenn wir geben, bekommen wir etwas. Wenn wir Freunde gewinnen wollen, geht es um eine Haltung. Um eine Haltung, anderen Freund zu sein. Diese Haltung will ich nach Philipper Kapitel 2 die Jesus-Haltung nennen. Den anderen höher zu achten als mich selbst. Wer Freunde gewinnen will, soll nicht nach Freunden für sich suchen und auf sein Facebook-Konto gucken, wie viele Freunde ich gerade habe, sondern sollte auf sich selber gucken und sagen, wem erweise ich mich als Freund? Wem begegne ich freundlich? Vielleicht könnte das so eine Frage für euch für die nächste Woche sein, so als kleine Übung, ein bisschen im Glauben zu wachsen. Wem könnte ich in der nächsten Woche Freundin oder Freund sein? Ein besserer Freund, eine bessere Freundin. Wem? Manchmal wohnen die ja gar nicht so weit weg. An Paulus und Timotheus und Epaphroditus können wir das sehen. Sie sind dem Beispiel von Jesus gefolgt und haben uns gezeigt, was es bedeutet, ein guter Freund zu sein. Durch Jesus sind wir Freunde Gottes. Und als Freunde Gottes können wir auch Freunde für andere sein. Ganz einfach. Amen. Viel Spaß beim Ausprobieren.